Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit dem Finale FIA-WEC, wir schauen drauf, was in Bahrain so alles möglich ist. In Richtung Meisterschaft werden die LM, GT, AM und die LMP2 innerhalb der Langstrecken-Weltmeisterschaft und schauen noch auf weitere News innerhalb der WEC. Und mein Name bleibt und ist Luca Storms und willkommen zur neuesten Ausgabe hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Der letzte Aufschlag für die FIA-WEC in Saison 2023 ist jetzt an diesem Wochenende auf dem Kurs von Bahrain. Der Formel-1-Kurs, der seit 2004 fester Bestandteil ist innerhalb der Motorsportwelt und dann auch seit einigen Jahren tatsächlich dann auch innerhalb der WEC ja auch fast schon zu einem Traditionskurs gekürt worden ist. Die 5,412 Kilometer lange Strecke mit ihren 15 Kurven, wie gesagt, ja fast schon mit der Tradition innerhalb der WEC, wo man ja auch schon wirklich seit einigen Jahren dort fährt und jetzt eben auch wieder in dieser Saison ihren Saisonabschluss dann auch fährt. Wir schauen aber hingegen dann auf dem, was uns dann in Bahrain erwarten kann. Nämlich erstmal schauen wir auf die Balance of Performance und da gehen wir daran einher, dass Cadillac und auch Porsche Gewichtsreduktion erhalten haben. Das gilt eben davon hervor, dass wir dort die LMDH-Autos haben mit Cadillac und Porsche. Hätten wir jetzt zum Beispiel auch noch jetzt im nächsten Jahr BMW dazu, würde das den natürlich dann auch betreffen. Also im Endeffekt werden ja dadurch alle LMDH-Autos gleich behandelt, nämlich 7 Kilogramm weniger, sowohl bei Cadillac, sowohl auch bei Porsche, genauso wie 1 Megajoule weniger in der Gesamtenergiemenge pro Stint. Das ist bei Cadillac 894 Megajoule und bei Porsche 908. Bei Cadillac ist man beim Mindestgewicht jetzt auf 1030 Kilogramm heruntergegangen. Wie gesagt, vorher war man bei 1037 Kilo und bei Porsche jetzt neuerdings bei 1046 Kilo angekommen. Hingegen ist man bei Ferrari, bei Peugeot, bei Toyota und auch bei Floyd Vanwall gleich geblieben. Da ist man ja hingegen, hat sich nichts geändert. Jetzt fragt man sich natürlich, wo ist Glicken aus? Ja, das ist seine eigene Geschichte. Die haben sich ja vor wenigen Wochen von dieser Langstreckenweltmeisterschaft verabschiedet und damit sehen wir keine Glickenhaus 007 mehr und damit ist das Thema für sie Langstreckenweltmeisterschaft und damit auch Hypercar-Kategorie für sie beendet. Sie waren im Endeffekt mit Toyota damals und auch dem Alpine, der ja als LMP1 Granny damals gesehen worden ist. Das einzige oder mit die einzigen Autos, die drei Fahrzeuge, beziehungsweise dann Toyota mit zwei Glickenhaus damals ja auch teilweise mit zwei Autos versehen, ja eigentlich die Klasse so ein wenig jetzt in die Neuzeit gebracht haben, aber tatsächlich ist das jetzt so ein wenig das Ende auch der Privatteams und darum geht es jetzt auch so ein wenig. Floyd Vanwall damit im Endeffekt die einzigen mit Colin Collis im Hintergrund, der dort dabei ist, um zu sagen, dass das noch möglich ist. 2023 muss man trotzdem sagen, dass Floyd Vanwall ganz gute Fortschritte gemacht hat für eine kleine Gruppe, die dort gut zusammenarbeitet. So sagt es zumindest Teamchef Colin Collis im Gespräch von unserem Partnerportal, nämlich mit motorsporttotal.com. Das Ganze mit Richie Turkal, der das Interview im Original gegeben hat für die Kollegen von Autosport. Und auch Esteban Ocon sagt, Ziel ist es, konkurrenzfähig zu sein und dann auch hoffentlich im nächsten Jahr wieder angreifen zu können. Zwar muss man sagen, dass die Vanwall-Zukunft unklar ist, nämlich über die Saison hinaus ist weiterhin unklar, ob man dann weitermachen wird. Beim Saisonfinale in Bahrain wird das Team aufgrund der Abwesenheit von Glicken aus dann jetzt tatsächlich zum zweiten Mal einziges privates Hypercar-Team an den Start gehen, weil 2024 noch mehr Hersteller dabei sind und auch die neuen LMG T3-Autos auf großes Interesse stößen, muss die WEC entscheiden, welche Teams im nächsten Jahr dann eben an den Start gehen dürfen. Hingegen hofft der Fahrer von ihnen, nämlich Esteban Guerri, auf einen Verbleib im Kapitel 2024 FIA WEC. Mit Isotta Francini plant ja ein weiteres Privatteam den Einstieg mit zwei LMH-Autos dann in die FIA WEC. Und da muss man eben scheiden und das wird sich sicherlich dann auch wieder im Winter klären, was das Thema LMG T3 anbetrifft und natürlich auch das Thema nämlich der Hypercar-Kategorie, denn wie gesagt, man ist ja limitiert innerhalb der FIA WEC auf bestimmte Fahrzeuggrößen und das darf jetzt auch in dem Sinne nicht mehr überschreiten, wenn wir uns da jetzt die aktuelle Entry-List anschauen, 36 Fahrzeuge sind am Start, aufgrund der Abstinenz von Glicken aus könnte sicherlich noch ein weiteres Auto dazukommen, ist aber jetzt aufgrund der Einschreibefrist dort jetzt nicht mehr passiert. Aber wie gesagt, sicherlich mehr als 38 Fahrzeuge werden es im nächsten Jahr nicht sein, von daher wird es interessant sein. Zwar fällt die LMP2-Klasse dann halt weg, aber hingegen muss man eben schauen. Das Loch muss man eben füllen und daran muss man wirklich sagen, hatte die WEC oder so ein Luxusproblem hatte die WEC lange nicht mehr und von daher ist das eigentlich ganz schön anzuschauen. Wäre natürlich aber auch schade, wenn das Floyd Vanwall Racing Team aus Österreich dann damit eigentlich auch ein Kapitel enden würde, denn die großen Hersteller kommen natürlich dann auf den Markt mit jetzt auch Alpine, mit BMW und dann auch irgendwann Lamborghini und dann auch im nächsten Jahr mit Lamborghini mit einem Langzeitprogramm. Ist das, ja, schade, muss man wirklich sagen, aber die Frage ist natürlich, ob diese Privatteams es lange durchhalten. Bei Floyd Vanwall Racing muss man sagen, oder auch dann bei Glickenhaus muss man sagen, hat es ja dann doch im Verhältnis dazu sehr lange geklappt. Es war halt einfach nicht erfolgreich, muss man einfach sagen. Ist natürlich auch super schwierig, gegen die ganz großen Hersteller anzutreten und von daher muss man eigentlich sagen, gebührt denjenigen Respekt, dort an den Start zu gehen und von daher wünscht man eigentlich nur solchen Teams das Beste, keine Frage. Schauen wir aber auf das Rennwochenende nochmal direkt herauf. Wir waren ja bei der Balance of Performance stehen geblieben, sind dann abgebogen zur Floyd Vanwall Zukunft und gehen weiter, nämlich auf die Verletzungspause von Nico Müller. Der wird ja beim Saisonfinale innerhalb der FIA WEC wieder zurückkehren für das Cockpit von Peugeot. Das Team hofft dann beim 8-Stunden-Rennen in der Wüste einen guten Saisonabschluss zu erreichen. Das Auto mit der Nummer 94 wird sich damit Nico Müller, der Schweizer, wieder teilen mit Gustavo Meneses und Luc Duval. Für Nico Müller ist es ja auch wieder eine Heimkehr, nachdem er auch wieder bei den Testfahrten war innerhalb der Formel E, ist jetzt wieder das Comeback innerhalb der WEC dann auch wieder steht an diesem Wochenende. Schauen wir aber diesmal auf einige Tabellensituationen, die wir jetzt erleben dürfen. Fangen damit an in der Hypercar-Kategorie. Im Jahr 2023 sah es nämlich dahin hervor, dass tatsächlich das Auto, was jetzt am erfolgreichsten war, in Anführungszeichen, nicht mal das Auto ist mit den meisten Siegen, sondern nämlich ist es Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López, die meisten Siege haben mit dem Sieg im Rennen von Sebring, mit in Spa, mit Pole Position und Sieg, das setzte sich dann auch fort in Monza und in Fuji, macht man insgesamt 4 Rennsiege aus, hingegen das Teamkollegengespann mit Buemi, Hartley und Hirakawa, zwar nur mit einem Sieg, aber hingegen immer gut platziert gewesen, außer innerhalb von Monza mit Platz 6 war man immer mindestens auf Platz 2 unterwegs und von daher ist da dieser 15 Punkte Vorsprung herausgekommen. Der Nackenschlag für Conway, Kobayashi und Lopez kam dann in Le Mans mit dem Ausfall, wo man natürlich keine Punkte geholt hat und man sich dort auch diesen Abstand von 15 Punkten hineingefahren hat. Hingegen Antonio Giovinazzi, Alessandro Pierre, Guidi und James Calado mit insgesamt 31 Punkten Rückstand, mit siebten Plätzen, mit sechsten Plätzen, mit fünften Plätzen von Sebring, Portimao, Monza und Fuji läuft da nicht so viel. Hingegen kam ja die Trendwende in Spa und in Le Mans mit Platz 3 und dem Sieg. Ja, ist da aber trotzdem immer noch die Meisterschaft möglich, denn 38 Punkte sind es ja. Das ist ja immer noch weiterhin möglich für die Ferrari-Mannschaft, dort das Ruder rumzureißen. Über die 8-Stunden-Distanz gibt es anstatt 25 über 6, nämlich 38 Punkte. Zwar bleibt das Verhältnis dann auch zur Pole weiterhin bestehen mit einem Punkt, aber dort ist man eben weiterhin in Schlagdistanz. Genauso auch wie die Schwestermannschaft, nämlich das Team von Niklas Nielsen, Miguel Molina und Tony Fuoco, die mit 36 Punkten zurückliegen, aber dahingegen wird es richtig schwer, denn da muss mindestens ein neunter Platz her für das Team von Buemi und Hartley und Hirakawa. Von daher ist das Thema für Fuoco, Molina und Nielsen eigentlich schon beendet. Grundsätzlich muss aber Ferrari darauf hoffen, um die Meisterschaft irgendwie noch in seine Fittiche zu reißen, dass man den Sieg holt. Das ist vorausgesetzt. Und dass auf jeden Fall auch Toyota ihre Finger damit im Spiel haben, nämlich dann der Ausfall für entweder eines der beiden Fahrzeuge oder im besten Fall natürlich beide Fahrzeuge hinein inbegriffen ist. Kann man jetzt eigentlich von der Saisonleistung nicht herabsehen, aber wir wissen ja nie, was dann auch in Bahrain passiert bei der Hitze, die ja auch sicherlich den Fahrzeugen einiges zu schaffen macht. Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook folgen auf Platz 5, damit ist man tatsächlich das beste LMDH-Fahrzeug in diesem Jahr gewesen mit 72 Punkten und auch dann mit einem doch guten Abstand zu Porsche, die 56 Punkte haben mit dem besten Fahrertrio mit Estre Lotterer und Laurens Fantor. Von daher ist das, muss man sagen, eigentlich nicht vorausgesetzt gewesen, denn Kennedeck immer mit sehr guten Einzelergebnissen nicht mal, denn in Le Mans auf Platz 3 war das sicherlich der Höhepunkt in dieser Saison, zweimal Platz 10. Hingegen nach Le Mans lief es nicht mehr so gut, aber vor Le Mans mit zwei vierten Plätzen in Sebring und Portimao und Platz 5 in Spa war man hingegen sehr konstant unterwegs, obwohl man das bei Porsche nicht sagen konnte. Platz 6 in Sebring, Platz 3 in Portimao, Ausfall in Spa, Platz 8 in Le Mans. Also von daher ist das für Porsche sicherlich auch eine schwierige Saison gewesen, eine erste schwierige Saison gewesen, aber das, glaube ich, ist für jedes neue Team. Auch für Ferrari wird sicherlich nicht einiges gut gelaufen sein. Dafür, muss man sagen, war der Le Mans-Sieg umso wichtiger für das erste Jahr, um natürlich auch viele innerhalb der italienischen Mannschaft da nochmal doppelt zu motivieren. Sicherlich wird es ja auch bei Cadillac motivieren in dieser Saison, dass man in der IMSA so erfolgreich war gegenüber Acura, BMW und auch Porsche. Und ja, das zeigt sich und das widerspiegelt sich natürlich auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, dass man dort auch etwas stärker ist als zum Beispiel die Porsche-Mannschaft in der Wertung der Fahrer. Und so ist man dort auch ganz gut unterwegs, obwohl man da im Endeffekt ja auch nur mit einem Auto unterwegs ist und da ja nicht so viele Daten sammelt wie im Vergleich dann auf Porsche innerhalb der FIA WEC. Ja, erwähnenswert ist sicherlich noch der 8. Platz von Jensen, Di Resta und Wern, die 48 Punkte auf dem Konto haben, könnten also sogar noch in der Fahrermeisterschaft an die Porsche-Jungs vorbeiziehen. Das wäre ja mal ein Ding, obwohl wir alle ja doch vor der Saison und auch während der Saison innerhalb dessen ja noch sehr über Peugeot gelächelt haben. Schauen wir noch in die LMP2-Kategorie, LMP2 Endurance Trophy hinein. Dort Rui Andrade, Louis de Letras und Robert Kubica aktuell in der LMP2-Wertung vorne mit 2 Siegen und mit insgesamt 5 Podiumsplatzierungen in Portimao, Spa, Le Mans, Monza und Fuji ist man dort. 33 Punkte vor Scherer, Smiszowski und Albert Costa bei Boa unterwegs und von daher ist das für die Inter-Europe-Competition-Mannschaft eine sehr gute Saison gewesen. Alleine der Sieg in Le Mans wo nicht unbedingt jeder mit gerechnet hatte. Denn United Autosport und Team WRT, ja, auch mit Jota, eher gab es da deutlich favorisiertere Mannschaften. Doch die polnische Mannschaft Inter Euro Competition hat einen riesen Sprung gemacht. Alleine mit dem Fahrer, mit der Fahrerpaarung Scherer-Costa und auch mit Schmiermoski dort eine sehr gute, ja, ein gutes Trio gefunden für die Saison 2023. Und da muss man wirklich sagen, wenn man da jetzt auf Platz 2 die Saison beendet, wäre es ja sehr, sehr stark. Man muss sich noch durchsetzen gegenüber Philipp Hansen, Frederik Lubin und dort ist man ja dort aktuell mit 101 Punkt unterwegs. Von daher, ja, wird der Abstand da nicht, oder ist der Abstand aktuell nicht sehr groß mit einem Punkt und da muss man eigentlich nur vor den United Autosport Mannschaft landen mit Hansen und Lubin am Steuer. Es wird eine sicherlich schwere Aufgabe, aber nicht unmöglich, wenn man da die Saisonleistung hingegen ja auch nochmal hervorzieht. Für United Autosport lief ja auch nicht alles rund nach dem Sieg in Sebring und Platz 2 in Portimao. Sprang auch kein Podiumsplatz mehr heraus bis Fuji, bis Platz 2 dann beim letzten Rennen dort dann noch gesichert. Von daher mit 101 Punkt ist man weiterhin auch noch in Meisterschaftschance. Wir wissen ja alle, 38 Punkte gibt es für den Sieg, 34 Punkte sind es auf Platz 1, aber hingegen muss ja die Mannschaft Andrade, Deletras und Kubica mit WRT damit dann auch federn lassen und davon ist eigentlich nicht auszugehen, wenn man dort die letzten Rennen betrachtet. Kein Rennen war schlechter als Platz 4, nämlich dort hat man angefangen in Sebring mit Platz 4 und das war eben bisher das schlechteste Saisonergebnis im Jahr 2023. Dann schauen wir noch weiter auf bis zur Platz 5, nämlich mit Olivier Jarvis 85 Punkte, mit Josh Pearson und Philippe Albuquerque, der nicht bei allen Rennen dabei war, in Portimao und in Monza musste er passen lassen, ist dort mit 75 Punkten unterwegs. Weiter schauen wir in die LMGTAM-Klasse, das hingegen ist ja ziemlich früh schon entschieden worden, mit dem Titel von Nicky Katzberg, Ben Keating und Nicolas Veron in Monza. Mit Platz 4 reichte da schon der vorzeitige Titelentscheid, hingegen wird es auch noch knapp um Platz 2. Dort geht es um die Iron Dams, um die IF-Kurse, Dempsey Pluton und um die ORT bei TF, die sich dort noch Platz 2 sichern können. Im Iron Dams-Auto ja wie bekannt Bouvier, Frey und Gatting unterwegs. Der Saison-Highlight war dort in Portimao mit Platz 3, hingegen in Sebring und in Monza mit der Pole Position sich da auch noch wichtige 2 Punkte geholt, die da auch natürlich mit einem 6 Punkte Vorsprung dazu beitragen, dass man eben jetzt diesen Abstand zu AF Corse mit Francesco Castellacci, Thomas Flor und Davide Rigon dort auch eingefahren hat. Man ist zwar disqualifiziert worden in Spa-Francorchamps, hat aber hingegen einen Sieg gegenüber der Iron Dams Mannschaft in Fuji eingefahren und von daher ist man dort jetzt mit diesen 6 Punkten rangekommen und hat sich rangerobbt, ist vorbeigegangen an Antlauer, Ried und Mikkel Pedersen, die ebenfalls auch einen Sieg haben in Monza eingefahren haben. 68 Punkte sind es für sie und damit 11 Punkte Abstand auf Platz 2. Für Almut Ahati, Michael Dieren und Charlie Eastwood sind es 65 Punkte, also nochmal 3 weitere Punkte zurück in Richtung Platz 2, aber hingegen ist man dort mit insgesamt 2 Podiumsplatzierungen diese Saison 2023, ja, zumindest konstant aufs Podium gefahren. Hingegen war der Genickbruch Platz 13 beim letzten Rennen von Japan in Fuji. Aber das wird sicherlich nochmal super spannend, wenn wir da auf Platz 2 blicken, wer sich dort die Vizemeisterschaft in der LMGTE AM holt. Das letzte Mal mit den GTE-Fahrzeugen, die wir dort dann auch sehen werden, ist ja eine lange Warte gewesen, dass wir dort jetzt auch das letzte Mal die GTAM dort sehen werden. Also müssen wir uns eigentlich auch nochmal so richtig genießen. Schauen wir für euch nämlich auf die Session Times. Nämlich am Freitag gibt es ja natürlich schon das freie Training. Das dritte freie Training, was ihr sehen könnt. Am Donnerstag geht es ja direkt schon los. 10.45 Uhr mit freies Training 1, 15.30 Uhr mit freies Training 3 und am Freitag mit 10 Uhr könnt ihr dann das freie Training 3 sehen, nämlich mit dann auf YouTube und ab 14.15 Uhr bei eurosport.de bzw. bei Eurosport und Discovery Plus gibt es das dann als Qualifying dann für euch dann live im Stream zu sehen. Und am Samstag geht es da schon los ab 11.30 Uhr bei Eurosport 2, bei Eurosport.de und bei Discovery Plus mit dem Rennen in voller Länge. Frei empfangbar bzw. frei im Stream gibt es das bei Sport.de bei den Kollegen von RTL. Die Schlussphase gibt es dann auch bei Nitro zu sehen und eine weitere Zusammenfassung gibt es dann ab 22 Uhr bei den Kollegen von Eurosport zu sehen. Das Ganze ebenfalls auch am Samstag. Auch gibt es weitreichendere Zusammenfassungen. Auch am Sonntag ab 11, ab 13 oder ab 17 Uhr zu sehen bei Eurosport bzw. dann auch bei Eurosport 2. Von daher seid ihr da auch weiterhin gut versorgt, was das Thema FIA-WEC angeht. Zwar immer sehr schade, dass man da auf die Paywall zurückgreifen muss bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft bei Eurosport. Aber hingegen muss man sagen, geht es ja auch langsam wieder los mit Wintersport und vor allen Dingen ist da das Thema WEC über so eine lange Zeit auch für Eurosport zu übertragen etwas schwieriger. Von daher muss man wirklich sagen, Eurosport 2 dort der Ansprechpartner für euch, wenn ihr es empfangen könnt, wenn ihr zum Beispiel ein DAZN-Abo habt, könnt ihr dort Eurosport 2 ja auch empfangen. Ja, und da schauen wir weiter und da lassen wir im Endeffekt dieses Rennwochenende mal hinter uns und schauen auf die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Langstrecke und gehen dabei auf Alpine zu sprechen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, Mick Schumacher ja dort unterwegs gewesen im Alpine A424 und hat dort schon seine Runden gedreht. Wie gesagt, die Unterschrift, die dort die möglicherweise dann folgt, die dürfte dann in dem Sinne auch nicht lange auf sich warten. Und man spricht aktuell so ein wenig über den langen Prozess, nämlich über das Thema LMDH-Homologation. Man muss dort, die WEC fordert dort viel an und deshalb könnte dieser Homologationsprozess sehr lange für sie andauern. Hingegen ist man ja in der WEC im nächsten Jahr schon da hingegen, eingeschrieben. In der IMSA ist man ja in der ersten Saison nicht mit dem Auto dabei. Man wird sich ja fest auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft dort konzentrieren. Und deshalb ist das Thema IMSA hingegen noch in weiter Ferne. Aber das Thema Homologation ist für Alpine wichtig. Und da muss man in den Windtunnel. Man muss eben diese speziellen Spezifikationen dort der IMSA entsprechen. Und das dauert eben doch etwas länger an. Und von daher muss man dort auch etwas mehr Zeit mitbringen, was das Thema Rennen dann auch in der IMSA anbetrifft. Schauen wir noch auf einen Fahrer, der ebenfalls in der WEC unterwegs war. Nämlich ist es auch das letzte Wochenende für Antonio Felix da Costa. Der wird im nächsten Jahr nicht dabei sein bei dem Herzteam Jota und damit das Lineup verlassen. Das weckt natürlich wieder Ermessensspielraum für die ein Ex-Formel-1-Fahrer hinein in dieses Team hieven wollen. Es geht ja lange, oder es ging ja lange um Sebastian Vettel. Auch arbeitet aktuell Jenson Button an ein mögliches Comeback für die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Von daher ist das noch sehr interessant, was für das Herzteam Jota im nächsten Jahr dann auch noch bereithält. Insgesamt muss man ja sagen, dass man dort bei den Rookie-Tests sicherlich noch auch einiges in der Hinterhand hat, auch bei Porsche. Von daher schauen wir da in der nächsten Woche auch nochmal speziell drauf auf die Rookie-Tests, die dort dann auch hinter sich gebracht worden sind. Wen seht ihr denn gerne in dem Thema Herzteam Jota? Das könnt ihr uns gerne mal schreiben, nämlich bei uns auf den Social Media Kanälen und gerne auch bei gttalk.de. Und da machen wir weiter mit weiteren News aus der Langstrecke, nämlich geht es mit einer Fusion weiter, nämlich mit JP Motorsport, die jetzt mit der Zaxby-Gruppe weitermachen, die gehen damit ein Joint Adventure dabei. Peter Zarkowski und Philipp Zarkowski machen jetzt weiter mit dem Thema dieses Verbinden von Teams, und da ist JP Motorsport eben jetzt dabei. Dieses Team ZVO ging ja in dem Sinne eher in die Brüche, muss man ganz klar sagen, dass Zarkowski Van Ommen Projekt, und von daher ist jetzt das McLaren-Team JP Motorsport neu dabei in der Palette von Zackspeed, die sich ja in dem Sinne auch komplett neu einstellen, sich neu positionieren und damit dann auch im nächsten Jahr dann sicherlich auch wieder in der GT World Challenge dabei sind. Man hat ja auch lange Zeit darüber geredet, ob man dann auch in der DTM oder in der ADAC GT Masters dabei ist. Das erschwägt aber zumindest wieder etwas näher, aber man muss auch einfach sehen, wie das dann im nächsten Jahr auch so ein Projekt und auch natürlich die Fahrer zustande kommen. Deswegen wollen wir da auch in dem Sinne nicht zu viel hineininterpretieren. Ja, und das war's tatsächlich für uns in dieser Woche für den GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Wenn ihr mehr zu uns lesen wollt, gerne auf gttalk.de, da findet ihr alles zu unseren Social-Media-Kanälen und genauso auch zu den neuesten Folgen. Nächste Woche geht's weiter, selbe Stelle, selbe Welle, nämlich am Mittwoch, und damit dann auch mit dem Rückblick FIA-WEC hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und bye, bye.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.